Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ich glaube, das blendet ein bisschen. Nach kleinen technischen Problemen sind wir jetzt live, hoffentlich. Und zwar möchten wir heute über ja, die vergangenen 8 Jahre in den USA reden und was davon so bleiben wird, anlässlich der Amtseinführung von Donald Trump am morgigen Freitag. Und zwar bin ich Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Mit mir ist da Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom.
Hallo.
Und zugeschaltet haben wir Daniel Sokolov, live
Guten
aus
Morgen.
Halifax, früh am Morgen.
Oder
Vielen Dank
Mahlzeit.
fürs Aufstehen. Unser Nordamerika-Korrespondenten. Genau. Und das war die Einführung. Ansonsten hoffen wir jetzt, jetzt sind die Zuschauer auch da, jetzt klappt alles. Also wir möchten natürlich auch euer Feedback mit aufnehmen, die Zuschauer auf Facebook und in YouTube und auf Twitter, wenn das alles klappt, und wollen ein bisschen drüber diskutieren, was denn jetzt so, also wie man, also eine Bilanz ziehen quasi. Also wir haben vor 8 Jahren ist Barack Obama mit sehr großen Hoffnungen in den USA ins Amt gewählt worden. Und jetzt tritt er ab und ja, was, also es gab so ein paar Punkte. Ich habe mal direkt, dass wir mal so ein bisschen ein leichte, also ein paar Themen haben, die jetzt uns betreffen. Und das erste ist, würde ich sagen, Transparenz. Also das war so ein großes Versprechen von Obama war, dass seine Administration transparenter ist, dass sie offener ist, dass sie besser mit den Medien zusammenarbeiten wird, dass mehr veröffentlicht wird und dass man hinter die Kulissen blicken kann. Ich habe auch gerade noch geguckt, also das ist tatsächlich eine Meldung, das ist in der zugehörigen Heise Online-Meldung verlinkt. Direkt am Tag der Amtseinführung hat er da ein Memo rausgeschickt an die Behörden, dass sie transparenter werden sollen. Ja,
Ja,
was
und
ist
es hat
daraus
dann,
geworden?
es hat wie so oft bei Obama dann die Umsetzung gefehlt.
Ja.
Also er ist ein Mann der Worte und er erwartet, wenn der Präsident das sagt, dann passiert das. So magisch.
Naja, eigentlich ist es ja passiert, nur hat jemand anders für gesorgt, nämlich Snowden. Der hat ja für einige Transparenz gesorgt, was die US-Regierung angeht. Das war aber jetzt sicher nicht in dem Sinne, wie Obama das auch verstanden hat, obwohl wahrscheinlich viele in Deutschland sowas auch erwartet hätten von Obama, dass er tatsächlich offenlegt, was denn eigentlich so Geheimdienste, was amerikanische Regierungspolitik so macht. Aber davon war dann tatsächlich nicht viel zu sehen.
Man kann, glaube ich, argumentieren, dass das zumindest mittelbar damit zusammenhängt, weil Snowden hat ja auch immer gesagt, dass er auf Obama gesetzt hat, dass er die Art und Weise, wie mit Geheimdiensten umgegangen wird und mit der Überwachung, dass er das verändert. Und als er dann gesehen hat, dass das nicht passiert, hat er sich zu seinem Schritt entschlossen. Also man könnte sagen, ja, aber das war nicht das, was wir da gemeldet haben und was er am Anfang im Kopf hatte. Und das ist ja auch
Ja,
nur ein Aspekt. Ja.
was er schon gemacht hat, war zu Beginn also eine sehr intensive Medien, also mit den Journalisten hat er sich schon auseinandergesetzt, aber in Form von Interviews. Ja. Und viele Redner, ich glaube, in den ersten 12 Monaten seiner Amtstätigkeit, das waren über 400 öffentliche Auftritte mit Reden, das waren über 150 Interviews mit Journalisten. Also in diesem ersten Jahr war wirklich viel Kommunikation, wobei die Frage bei den Interviews ist immer, wie frei sind die oder müssen die 2 Wochen vorher alle Fragen einschicken. Ja, das ist ja in den USA nicht unüblich. Und es hat, also sein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ja, wenn du 150 Interviews im Jahr machst, wie viel Zeit hast du noch, um Politik zu machen? Und es gibt diese Ansicht, die nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass gerade das erste Jahr nicht viel weitergegangen ist. Und nach 2 Jahren war dann seine Mehrheit im Parlament weg. Ja.
Also
Und
das
dann ist es bergab gegangen.
genau, also das mit dem Interviews, da kommt ja auch noch was dazu. Also er hat das hat er ja auch, also vielleicht nicht in der Menge beibehalten, aber zumindest, dass er viel auch in Formate gegangen ist, in Medienformate, die jetzt nicht so präsidial gewirkt haben, also in Comedy-Talkshows und sowas. Er war auch auf YouTube, also bei YouTube-Stars und so. Aber eine Kritik, die auch schon nach, ich weiß nicht, wie schnell sie aufgekommen ist, aber dann immer lauter wurde, war auch, dass er das so sehr, also dass das so Formate sind, wo er es selbst bestimmt. Also entweder bei Interviews, wenn du sagst, dass es halt normal ist, dass die Fragen vorher zumindest halbwegs abgesprochen oder eingereicht werden, aber eben auch viel über seinen eigenen Twitter-Kanal oder den vom Weißen Haus, Facebook und sowas und weniger über Pressekonferenzen, also wo man halt nachfragen kann, weil dieses an den Medien vorbeigehen, das war was, was unter Obama, also das wurde kritisiert. Klar kann man jetzt sagen, es wird sich jetzt abzeichnen, dass es eher, dass er nur der Erste war oder der das vorgemacht hat, aber zu seiner Zeit wurde das schon kritisiert, dass er quasi die Medien außen vor lässt.
Ja gut, wenn du sagst, der Erste war ganz sicher der erste Präsident, zumindest seit JFK, der cool ist. Mhm. Ja, der cool war, der mit der Zeit geht. Gut, er war in den sozialen Medien, ja. In den Talkshows, wie du sagst, aber auch sonst, wenn er Menschen getroffen hat, ob das jetzt beim wie heißen denn die? In Wien würde man sagen Würstelstand. Also die
Bürgerstände.
In die Werkskantinen, ja. Geht und in die zu anderen Anlässen, also einen coolen Spruch auf den Lippen, und er hat auch diesen, da gab es doch diesen Jungen da, der eine Uhr selber gebaut hat, und der dann quasi verhaftet wurde in der Schule. Ich habe die Details jetzt nicht im Kopf, aber ja. Der hat echt Schwierigkeiten in der Schule bekommen, weil die Lehrerin gemeint hat, er bastelt da Bomben, und den hat er eingeladen ins Weiße Haus, er hat eine Maker-Fair im Weißen Haus eingeführt, also und seine Frau hilft natürlich auch, ja.
Also,
dazu, naja, dass er cool ist.
Ja. Ja. Also, wobei mir da einfällt, der letzte coole Präsident war meiner Ansicht nach nicht Kennedy, sondern Clinton, aber das vergisst man dann oft, dass die Erinnerung an die Zeit unter Clinton, das war auch irgendwie eine coole Sau, teilweise auch wirklich eine Sau, aber eine coole Sau, und das fällt dann in der Erinnerung manchmal so flach. Und ich befürchte, das wird bei Obama auch so ein Flachmann. Der war tatsächlich cool. Der hat irgendwie auch so ein Lebensgefühl vermittelt, das irgendwie so eher an den europäischen Großstädter erinnert als an jemanden aus dem Mittelwesten in den USA. Und so ein, das macht natürlich auch was aus für die Stimmung im Land, bei den Leuten und wenn man es für die Beobachter, und das werden wir irgendwann sehr vermissen. Wir werden uns mal irgendwann reumütig an die Zeit unter Obama erinnern, auch wenn man sagen muss, dass eben viel Scheiße gelaufen ist. Ne? Also man kann die einzelnen Punkte aufzählen, wo Mist war, wo er Mist gebaut hat, wo er in der klassischen hegemonialen US-Politik operiert hat. Aber trotzdem, wenn man es jetzt im Nachhinein dann sich nochmal vor Augen führt, wie sowohl Barack Obama als auch Michelle Obama agiert haben, dann wird man das sehr vermissen, weil es ein anderes Gefühl vermittelt von dem, was das Leben in einer freiheitlichen Gesellschaft bedeutet, als das, was vorher war oder jetzt nachher vielleicht kommt.
Also ich wollte auch sagen,
was im Unterschied zu Clinton ist, dass es unter Obama keine Skandale gegeben hat, also keine persönlichen Skandale, in seiner Regierung. Und soweit ich weiß, nicht nur für ihn und seine Frau, sondern ich glaube auch für die Minister, die er ausgesucht hat und so, sind mir jetzt keine großen Skandale bekannt, dass die sich bereichert hätten oder die anderen Dinge, die es bei Clinton gegeben hat.
Ja, also was ich vorhin auch zu diesem, dass er so Social Media, das ist ja Teil dieser Coolness, also dass er halt junge Leute erreicht hat, was ja auch also schon Teil seines Wahlkampfs war und so. Das Problem ist eben, dass diese Transparenz, also das war ja ein Teil davon, auch dieses Versprechen, ich bin für euch da, sich eben woanders nicht erfüllt hat, beziehungsweise das Gegenteil war. Also dieser Krieg gegen die Whistleblower, der ist nun tatsächlich unter ihm.
Also okay, das ist die eine Seite. Die andere Seite, wenn man jetzt sagt oder so, gut, er hat Social Media genutzt, um direkt zu kommunizieren, hat auch bestimmte Formate aufgesucht, die bisher nicht üblich waren für einen Präsidenten. Ich meine, auf der anderen Seite wird dann in Deutschland immer kritisiert, dass die Politik die sozialen Medien nicht versteht und nicht nutzt. Also was will man nur? Will man, dass sie auf moderne Entwicklung eingehen und sie nutzen auch für sich? Natürlich kann man vorwerfen, dass man dann versucht, direkt Spin-Doctoring zu betreiben über die sozialen Medien. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon ein direkter Draht zum Bürger, wenn man direkt was sagt. Das finde ich jetzt irgendwie so keinen Vorwurf wert. Ich finde es sinnvoll, dass das tatsächlich gemacht wird, um natürlich auch unter Umständen Gedankengänge, die hinter Entscheidungen stehen oder so, transparent zu machen. Das finde ich eine sinnvolle Geschichte. Und da sollten viel mehr tun. Ich meine, Trump kann man jetzt zum Beispiel nicht dafür kritisieren, dass er Twitter nutzt, sondern wie er es tut. Das sind ja zwei verschiedene Sachen.
Also ich meine, dass, also du hast völlig recht damit, dass es tatsächlich wichtig war, dass es das auch gab. Das Problem ist, dass, also, oder ein Problem, das ich damit sehe, das sind halt immer, also wir haben ja gesagt, was bleibt von Obama, dass oft so Beispiele gesetzt werden, die danach nicht zurückgefahren werden. Also sowohl dieses an den Medien vorbei ist, was unter Trump nicht besser wird, das ist nicht zu erwarten, als auch dieses, dass klassische Medien, also zum Beispiel die Quellenarbeit, wenn sie versuchen, Quellen zu finden, die aus Regierungskreisen kommen und mit ihnen reden, dass die teilweise wirklich dafür also entweder wurden sie überwacht oder Leute wurden Gefängnis angedroht oder es sind auch Leute ins Gefängnis gekommen, also Quellen entweder von WikiLeaks oder auch von klassischen Medien und dass dieser
Trend… Ja, so viele wie noch nie. Ja,
genau, so also viele wie, also unter diesem Spionagegesetz, das also vor allem auch bei uns wegen Edward Snowden immer in der Diskussion ist, weil er sagt, er möchte darunter nicht verurteilt werden, weil er hatte dann kein faires Verfahren. Unter diesem Gesetz sind in den 8 Jahren unter Obama so viele Leute angeklagt worden, wie unter allen Präsidenten vorher zusammen. Und das ist, wie bei diesen Entwicklungen ist es so, dass immer der nächste Präsident wird, vor allem wenn er Trump heißt, aber das ist vollkommen egal, wird nicht sagen, lasse mir dieses Instrument wegnehmen, wenn das jemand gemacht hat, der so bürgernah war. Und das ist tatsächlich für mich auch so ein schweres oder so ein, ja, also schwieriges Erbe. Schwierig schon. Katastrophal in Bereichen, ja.
Das zweite, auch schwierige Erbe, ja. Er hat zwar die Folterungen zumindest offiziell eingestellt und ich denke auch, dass es weniger geworden sind, also diese Folterverhöre. Ja. Aber stattdessen, wo ein Bush hingegangen wäre und diese Leute gekidnappt hätte und dann in irgendeinem Keller gefoltert, schickt er eine Drohne und knallt sie ab.
Ja, das ist wahrscheinlich das, was natürlich so als eines, also für mich zumindest als eines der entscheidenden oder wichtigsten Kritikpunkte, kann man fast gar nicht sagen, Faktoren an um Obama zu beurteilen, sagen wir, das ist der Drohnenkrieg. Ein User, Christoph Torres, hat auf YouTube etwas sarkastisch gemeint, er hat viel für die unbemannte Fliegerei getan. Tatsächlich, also es gab noch nie so viele Drohnenangriffe und Drohnenmorde oder Drohnentötungen wie unter Obama. Und das natürlich auch nicht nur an sich, sondern auch in völkerrechtswidrigen, letztlich meiner Ansicht nach völkerrechtswidrigen Ansätzen, dass sie einfach in andere Länder Drohnen geschickt haben und dort Leute umgebracht haben. Ohne Verfahren, ohne Prozess, ohne noch nicht mal irgendwie in einer Situation, die zum Beispiel nach der Kriegsrechtskonvention nachvollziehen gewesen wäre. Und das wird immer als schweres Bürde an dieser Erinnerung bleiben.
Und ich frage mich, was umgekehrt passieren würde, wenn jetzt der Herr Erdogan aus der Türkei eine Drohne schickt, um den Herrn Gülen in den USA abzuschießen und halt vielleicht noch ein paar Leute, die zufällig in demselben Haus wohnen. Ja? Und Obama hat sich auch mit dem dann gar nicht mehr im Detail befasst. Also wie man in dem Artikel, den er hinten eingeblendet hat, ja, sieht, nur wenn US-Bürger betroffen sind, hat er das noch selber sehen wollen. Ansonsten haben das im Wesentlichen untere Ebenen entschieden, wer da jetzt umgebracht wird. Und auch was die eigenen Bürger angeht, also da ist ja dann weniger die Völkerrecht, sondern mehr das innerstaatliche Recht, dass ein Präsident hingeht und seine eigenen Bürger abschießt, ohne und zwar bewusst mit dem Ziel, sie umzubringen, nicht mit dem Ziel, sie dingfest zu machen, ohne ein Gerichtsverfahren, das meiner Meinung nach untergräbt das diese Idee des American Exceptionalism, von der Obama ein großer Fan ist. Also wir haben diese einzigartige Geschichte und eine einzigartige Demokratie und deshalb haben wir quasi so ein Sendungsbewusstsein. Ja? Wir sind besonders, ein bisschen wieder, wie in Deutschland hat das früher geheißen, der deutsche Sonderweg. Ja, und das, wohin das geführt hat, wissen wir. Und das sehen wir in den USA und da ist Obama mit jeder Faser davon überzeugt, das sagt er auch. Ja. Und dann macht er aber solche Dinge und bringt seine eigenen Bürger um, was ja eigentlich mit der amerikanischen Geschichte, wenn man schaut, wie die USA entstanden ist, ja völlig zuwiderläuft.
Ich hatte da, also auch als wir vorhin da schon angefangen haben, also ich, jetzt wo ich drüber nachgedacht habe, also ich sehe das auch ein bisschen als eine Schwäche seiner Präsidentschaft, dass er, weil, also es gibt ja eine Logik, wie man zu den Drohnen gekommen ist. Also wenn wir, also ich habe ja auch noch ein paar Berichte nachgelesen, als Obama ins Amt gekommen ist, war das Wichtigste, wir wollen die Kriege von Bush loswerden. So schnell wie möglich, so effektiv, es sollen nicht mehr die Särge heimkommen, die Särge mit den amerikanischen Flaggen drauf. Und die Drohnen waren eine Möglichkeit und die, also die politisch einfachste Möglichkeit, diese, diesen Einfluss, der also sowohl gewollt ist in den USA, aber auch von, also gewünscht von den, also so wie wenn jetzt in Syrien was ist, dann immer die Frage, warum tun die USA nichts? Also es ist gewollt, dass man sich einmischt, also mindestens in den USA in großen Bereichen, aber weltweit auch oft. Gleichzeitig war in den USA nicht mehr zu verkaufen, dass eigene Leute sterben. Und die Drohnen waren so die, die, also die waren technisch da, das war die einfachste Möglichkeit, das zu schaffen. Für mich entschuldigt das das nicht, aber es ist so, also er hat sich nicht dagegen gewehrt, wäre ja schon überhaupt was. Aber
wobei,
er hat es natürlich unterstützt.
Wobei, also ich finde, teilweise ist es da auch schwierig, von außen zu beurteilen, wie da die, die Linien in der amerikanischen Politik verfolgen. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Daniel. Aber die Demokraten sind eigentlich eher die interventionistische Partei als die Republikaner. Die Republikaner sind eigentlich traditionell eher isolationistisch und protektionistisch im Unterschied zu den Demokraten. Das haben wir ja auch unter Bill Clinton gesehen. Bill Clinton kam ja auch mit großen Friedenshoffnungen, Abrüstung, sonst was ins Amt. Und da wurden auch sehr viele Interventionen durchgeführt in andere Länder.
Ja.
Panama, nur als ein Beispiel. Und unter
Obama war es dann Honduras.
Ja, genau. Und klar hat Bush den Irakkrieg geführt, aber der war sehr unter dem Druck oder so nach dem Motto, müssen irgendwie auf den 11. September reagieren, was völlig in die Hose gegangen ist und auch völlig natürlich konstruierte Situationen war. Aber was anderes ist, als wenn man im Prinzip wie Obama ständig Krieg führt, indem man Drohnen losschickt und versucht irgendwie so die Interventionismus durchzuziehen, unter möglichst geringen eigenen Verlusten, Beteiligungen. Das ist schon ein Unterschied.
Es sagen auch die US-Militärs ganz offiziell, dass noch nie in der US-Geschichte sie in so vielen verschiedenen Teilen der Welt im Einsatz waren. Und das meiste davon lesen wir ja, das hören wir ja gar nicht. Ja.
Ich habe noch eine Frage, aus, also ein bisschen provokant gefragt aus dem Chat, warum es denn schlimmer ist, jemanden mit einer Drohne als mit einem Kampfflugzeug zu töten. Also es ist, war tatsächlich eine Diskussion, dass es ja jetzt nichts Neues ist, dass die USA überall eingreifen oder vielerorts, hast du ja gerade gesagt. Also die Unterscheidung war in dem Fall und deswegen war auch so eine Diskussion, dass die Leute nicht vor Ort sind, die diese Entscheidung treffen. Natürlich ist es genauso, also wie ein Zivilist getötet wird, ist egal, dass der politische Preis und teilweise auch der technische Preis und der der Preis in ganz vielen verschiedenen Bereichen ist halt deutlich günstiger, eine Drohne loszuschicken. Also ein Kampfflugzeug, das in fremden Luftraum eindringt, wird auch anders drauf reagiert. Und das ist so ein Unterschied, dieses Töten ohne Gerichtsverfahren wurde vor. Kampfflugzeuge sind auch Teil, das war auch so ein Unterschied, Teil des Krieges. Also es waren erklärte Kriege. Jetzt die Drohnen kämpfen oder fliegen in Ländern, wo nie eine Kriegserklärung stattgefunden hat.
Na gut, aber Obama hat natürlich auch Kampftruppen irgendwo hingeschickt. Ich meine, die Tötung von Osama Bin Laden hat er irgendwie so Hubschrauber und Spezialeinheiten nach Pakistan reingeschickt, obwohl. Ja gut, man vermutet natürlich, dass die pakistanischen Behörden irgendwie doch informiert waren, sonst wäre das vielleicht nicht so reibungslos abgegangen. Aber das war natürlich auch im Prinzip eine Kriegshandlung, um einen Krieg zu erklären. Das mit den Kampfflugzeugen ist...
Gefreut haben sich die Pakistaner nicht. Also dem Verhältnis zu Pakistan hat es nicht gut getan. Ja. Die Frage ist auch, wozu? Also zu dem Zeitpunkt war der Bin Laden ja eh schon weg.
Aber es war natürlich ein großer Propagandaerfolg.
Ein alter Mann, der dann im Haus gesessen ist.
Ja, war natürlich ein großer Propagandaerfolg erstmal. Ne? Denn wir haben den Bin Laden gekriegt und uns entkommt keiner.
Das war vor dem Hintergrund der Wahlen damals, seiner Wiederwahl. Also das war, ich habe eben auch eine moralisch fragwürdige Sache, dass ich habe jetzt eine Wahl, jetzt muss ich mich umbringen gehen, dann bin ich wiedergewählt. Ja, das ist,
also,
ohne jetzt die Daten des Herrn Bin Laden schönreden zu wollen.
Olaf Klischert war das im YouTube-Chat, der das gesagt hat und meint, dass es, jetzt bin ich durchgerutscht, dass es eine technische Weiterentwicklung ist, dass es vielleicht in den USA ja als Technik gesehen wird. Da ist was dran.
Ja, wobei, also
aber das ist
ich ziehe mal ein anderes Beispiel ran. Ne? Es ist was anderes, wenn du einen Kampfflieger hinschickst. Teilweise ist es auch anders für die Konsequenzen, die sind. Man sieht es anderes Beispiel, man sieht es an dem Kunduz, an dem von einem deutschen Oberst befohlenen Angriff auf diese angeblich von den Taliban gekapten Tanklastern, wo die Kampfpiloten noch gewarnt haben, gesagt haben, hier, wir sehen hier aber Zivilisten, sollen wir tatsächlich angreifen. Und das ist was anderes, wenn du nur die Drohnenbilder hast. Und vor allen Dingen, wenn du dann auch nachts operierst. Und von daher ist natürlich die Distanz dazu, was du da machst und was, wo du einfach mal zuschlägst, komme, was da wolle oder komme, was für Kollateralverluste es gibt, viel einfacher hinzunehmen, als wenn du tatsächlich mit dem Kampfflugzeug hingehst oder wenn du dann, wie zum Beispiel in dem Video, das Manning an Wikileaks gegeben hast, tatsächlich hinterher noch nachvollziehen kannst, wie die Hubschrauberpiloten da operiert haben und wie sie da tatsächlich auf erkennbare Zivilisten geschossen haben. Das ist beim Drohnenkrieg natürlich was ganz anderes, der weitaus entfernter abläuft und natürlich auch stärker unter Kontrolle der Steuerzentrale.
Und vor allem ist es ja auch
die,
so ein
die Ironie bei den Drohnen ist aber, dass es am anderen Ende ganz andere Auswirkungen hat. Also die Suizidraten unter Drohnenpiloten sind wesentlich höher als unter Kampfpiloten. Die Kampfpiloten, die reisen wohin, die fliegen dann gibt es ein Debriefing und so weiter, während die Drohnenpiloten, die machen das viele Stunden am Tag und dann sollen sie nach Hause gehen und mit ihren Kindern spielen. Ja. Und dieser Schnitt, diese unmittelbar, jetzt bin ich plötzlich wieder ein Zivilist und gerade habe ich noch andere Kinder umgebracht, ja, das ist eine enorme psychische Belastung und da gibt es, glaube ich, noch viel, viel Forschungsarbeit.
Ja,
aber vielleicht zurück zu Obama.
Ich wollte nur ganz kurz, also das mit der Technik ist ja tatsächlich auch, also klar, das ist ein Grund, aber erstens ist es deswegen auch für uns ein Thema, weil nicht alles, was Technik also erlaubt, sollte gemacht werden. Und man könnte jetzt genauso, wie du es beschrieben hast, dann als Nächstes sagen, okay, jetzt leiden also die Drohnenpiloten in den USA, also leiden vielleicht nicht so offensichtlich, also die sterben zumindest nicht, aber die haben psychische Probleme. Als Nächstes ist dann das die Begründung dafür, dass man die autonomen Drohnen losschickt, also dass dann gar keiner mehr entscheiden muss. Also das wäre dann der nächste Schritt in 5 bis 10 Jahren oder wie auch immer. Das ist dann die Begründung dafür. Und damit, deswegen ist das auf jeden Fall jetzt schon ein Thema und auch unter diesen Aspekten. Und da hat eben auch nicht geholfen, dass so verdammt viel dazu auch wieder geheim war. Mhm. Also auch in Deutschland wurde ja eine Diskussion darüber geführt, weil die US-Basis in Ramstein eine sehr wichtige, also technische Rolle für die Übermittlung der Daten macht. Und einfach diese Debatte darüber nicht ermöglicht wurde oder beziehungsweise mit so eingeschränkten Informationen, dass sie nur die Kritiker.
Dass Ramstein eine Relaisstation für den Drohnenkrieg ist, das wird ja schon jetzt seit Jahren berichtet oder seit im Prinzip die Drohnen unterwegs sind. Und erst jetzt im Ende 2016 hat irgendjemand mal offiziell gesagt, ja, Ramstein hat diese Funktion. Und das ist natürlich schon ein bisschen absurd. Ne?
Ja, vor allem erlaubt es halt keine Debatte. Ja. Ich habe auch noch weil du auch gerade gesagt hast, natürlich mal ein bisschen zurück. Also das ist auf jeden Fall eine Bilanz von Obama, mit der wir uns noch in Jahren beschäftigen werden, weil das wird nicht zurückgehen. Also ist zumindest meine Erwartung, wenn das so gut funktioniert, in Anführungsstrichen, weil so wenig US-Soldaten sterben, das ist ja das Wichtige.
Man mal schauen muss, was Trump da tatsächlich macht. Ne? Der hat natürlich durch seinen eher isolationistischen Ansatz, den auch immer wieder erstmal in der Wirtschaft propagiert, aber auch im Prinzip in der Außenpolitik schon sagt, unter Umständen eine ganz andere Haltung. Plötzlich sieht man, kann genauso gut passieren, dass unter Trump das tatsächlich weniger wird. Ob man das jetzt unbedingt als Erfolg damit zeichnen wird, ist dann noch auf anderen Ebenen eine Frage.
Ja, wir werden es wahrscheinlich nicht sofort mitkriegen, weil das zumindest auch, vielleicht wird das twittern, aber sonst, wenn wir es nicht mitkriegen. Wir hatten ein Thema, was wir vorhin auch angesprochen haben, was Teil der Transparenz war, und du hast es schon gesagt, den NSA-Skandal. Mhm. Das ist natürlich auch aus unserer Sicht bei Heise Online und CT so ein entscheidender Aspekt seiner Präsidentschaft gewesen. Also das 2013, da ist er zum zweiten Mal gewählt worden, Edward Snowden in die Öffentlichkeit gegangen ist und diese Massenüberwachung, die viele schon vermutet haben oder beziehungsweise mehr als vermutet haben, es gab ja schon vorher Berichte, öffentlich gemacht haben. Und jetzt war natürlich eine spannende Frage, wie reagiert der Präsident drauf, der, du hast vorhin auch recherchiert, Daniel, kannst du auch gleich was zu sagen, vorher immer versprochen hat, er wird den Überwachungsstaat einschränken oder zumindest nicht weiter an seinem Ausbau beteiligt sein. Wie wird dieser Präsident drauf reagieren? Und das ist eine Enttäuschung. Also es gab die NSA-Reform, so ein bisschen kann man sich jetzt beschweren als US-Bürger,
aber nur auch als
nicht so richtig, genau, also für uns.
Ja. Und er hat, wie er noch Senator war, hat er zum Beispiel versprochen, er wird einen Filibuster machen, wenn ein Gesetz kommt, das die US-Telekommunikationsbetreiber
Immunität gewährt.
Immunität gewährt, danke. die US-Telekom-Netze haben ja fleißig mitspioniert, ja. Haben das ermöglicht in vielen Bereichen und das war illegal. Ja, auch nach US-Recht illegal. Und das Parlament hat dann unter Obama wurde dann ein Gesetz gelassen, das sie in rückwirkend Straffreiheit gewährt hat. Aber bevor er gewählt wurde, war er Senator und er hat gesagt, er macht einen Filibuster, um so ein Gesetz zu verhindern. Und wie er dann Präsident war, hat er es unterschrieben.
Ja, ja. Und es war später, ist es ja so geblieben. Also dann 2013, viele der Gesetzesinitiativen wurden auch, also nicht so, also man muss es natürlich dazu sagen, auch wenn wir das jetzt mal so ein bisschen voraussetzen, Obama entscheidet das nicht alleine. Du hast gesagt, nach 2 Jahren im Amt hatte er, glaube ich, immer mindestens einen Teil des Parlaments gegen sich, in Anführungsstrichen, republikanische Mehrheit. Ja. Aber natürlich setzt er wichtige Akzente und kann ja auch Vetos ankündigen, ja, und sowas und kann, es haben auch Präsidenten, also Bill Clinton hat auch gegen eine Mehrheit regiert und Sachen durchgesetzt. Er hat das nicht genutzt und er hat sich auf die Seite des Überwachungsstaats gestellt.
Ja, ja. Es gibt so diese Theorie, dass er nicht gewusst hat, was abgeht. Also natürlich im Detail gewusst, kann er es nicht haben, bevor er gewählt wurde, ja? Aber dass er es auch nicht geahnt hat, nachdem er dann gewählt wurde, wurde er so quasi in die Schule geschickt, zu den Geheimdiensten, und die haben ihm erzählt, was sie alles machen, und dass er seither, das sind das schockiert und beeindruckt und gehabt und vielleicht er sich auch ein bisschen davor gefürchtet hat, und dass das, also in, kurz nach Amtsantritt hat sich da diese seine Politik in der Richtung stark geändert.
Ja, also was, ich hatte
diese Theorie, das hat mit diesem, dass er da erst erkannt hat, was wirklich abgeht.
Ja, also ich hatte noch nachgeguckt, es gab tatsächlich schon während des Wahlkampfs oder es muss ein paar Monate vorher gewesen sein, dass er sich auch schon anstatt sich gegen ein neues Überwachungsgesetz zu stellen, was er mal versprochen hat, schon die Seiten gewechselt hat, in Anführungsstrichen, das war in den Zeiten des Wahlkampfs, wo es dann darum geht, nicht nur noch die Demokraten zu überzeugen, sondern möglichst alle Wähler zu kriegen. Und tatsächlich ist natürlich Überwachung jetzt nicht ein breit kritisiertes Thema in den USA. Also er hätte natürlich viele Feinde gehabt, auch also sowohl bei der Wahl als auch als Präsident. Aber das ist für mich das Gleiche wie vorhin mit den Drohnen. Das ist halt, also ein starker Präsident kann überzeugen, also mindestens überzeugen oder seine Politik durchsetzen. Und das hat er in dem Fall nicht gemacht. Und er hat nur alle, die dagegen sind, zurückgelassen mit dem, also Gefühl wahrscheinlich, dass sie jetzt gar keinen mehr wählen können, der sich dagegen
stellt. Ja, wobei da sich eben die Frage stellt, war Obama tatsächlich ein starker Präsident? Und er war letztlich ein schwacher Präsident, was nicht nur sein eigenes Verschulden war, sondern natürlich hat die Polarisierung in den USA auch stark zugenommen in der Gesellschaft. Also die Republikaner, ich meine, kommen wir wieder auf Clinton zurück, erinnert mich dann vielleicht noch an Newt Gingrich, wie der damals irgendwie so seinen Vertrag für Amerika vorgestellt hat und so Zeugs und versucht hat, auch so eine starke Polarisierung reinzukriegen, wo sie sich teilweise auch über die Budgetverhandlungen stark bekriegt haben. Aber es ging nicht so weit wie jetzt unter Obama, wo ein Teil der US-Gesellschaft im Prinzip die Obama-Regierung als so eine Art
Besatzungsherrschaft
tatsächlich verstanden hat oder als irgendwie völlig unmöglich. Und da hast du natürlich als Präsident, wenn du dann auch noch die Mehrheiten in den beiden Kammern gegen dich hast oder zumindest in einer Kammer gegen dich hast, also Schwierigkeiten tatsächlich ein starker Präsident zu sein. Du kannst natürlich versuchen, deine Überzeugung durchzusetzen. Du wirst nun trotzdem dann wahrscheinlich scheitern.
Nur, also was ich so höre aus Washington, hat er zu wenig diese Fußarbeit gemacht, diese sich mit den weniger bekannten Abgeordneten zusammenzusetzen, sich dort Freunde zu schaffen, diese was man als Seilschaften bezeichnet in der Politik. Ja. Also diese Sachen zu bauen, das ist nicht seins. Er steht lieber am Podium und hält eine salbungsvolle Rede und das kann er mit Stil und Werbe und Witz und alles. Ja. Aber diese kleinere Arbeit, das hat er wirklich nicht gesucht. Und es gibt auch diese, wie Obamacare zum Beispiel eingeführt wurde, ja, da da gab es ja enorme technische Schwierigkeiten. Das war auf der technischen Seite kein Ruhmesblatt für die US-Regierung. Mhm. Und obwohl das so als sein großer Erfolg in Erinnerung bleiben wird, wahrscheinlich, hat er sich da auch nicht eingebracht. Ich glaube, mit der zuständigen Gesundheitsministerin hat er sich in 3,5 Jahren ein einziges Mal getroffen.
Ja? Vielleicht hätte er sich doch ein bisschen mehr Vorbild an Francis Underwood nehmen sollen, der das ja wohl ziemlich gut kann.
Also ich habe bei der Überwachung, hatte ich auch vorher überlegt, dass also tatsächlich der NSA-Skandal, wenn man so nach ein paar Jahren zurückblickt, ist ja so, dass es in keinem Land eine gesetzliche oder also eine Änderung gab, die gegen den Überwachungsstaat war. Also mir fällt nichts ein, sowohl in Frankreich als auch in Großbritannien, in Deutschland, die BND-Reform, gab es Gesetze, die das im Nachhinein mit der teilweise unterschiedlichen Verzögerung, aber immer legitimiert hat, was vorher von der Opposition und Datenschützern kritisiert wurde. Und in dem Zusammenhang hätte man zumindest sagen können, da die USA eine ganz kleine Reform, ein Reformchen gemacht haben, ist es zumindest noch am besten aus der Sicht, aber jetzt Obama hat ja nun vor ein paar Tagen nur auch noch gezeigt, dass das nun so auch alles nicht so ganz ist, als er der NSA erlaubt hat, dass jetzt diese Rohdaten, die sie abfischen, überall auf der Welt, dass sie die jetzt auch als Rohdaten direkt weitergeben können an die anderen Geheimdienste. Das war vorher ihnen untersagt nach diesem Gesetz, wohl also eins dieser ganz Gesetze, die da als Grundlage dienen, die aus der Zeit weit vor dem Internet stammen. Und jetzt hat er das eben in einer seiner letzten Amtshandlungen auch noch erlaubt. Also so ganz ist das, also man hätte vorher zumindest sagen können, vielleicht ist es zumindest in den USA ein bisschen besser geworden, aber irgendwie so auch nicht. Und ja, seine...
Ich wollte einen Zwischenschub, wenn sich jemand gerade wundert, was im Hintergrund bei uns passiert. Das ist die Timeline zum NSA-Skandal, die es auf Heise Online genau, gibt. Ja. Findet man, wenn man die Themenseite zur NSA aufruft, im Prinzip einfach nur nach NSA suchen, dann taucht die auf. Dann findet man auch die Timeline, wo immer ein bisschen dargestellt ist, wie sich das entwickelt hat, was da alles rausgekommen ist. Das waren ja, also das Lustige ist, wo die ersten Meldungen auf Heise Online waren, war ich gerade im Urlaub in Frankreich irgendwie gelesen, huch, was ist denn da los? Irgendwie so, die hören alle Telefone ab. Ist ja jetzt nichts Neues. Und dann entwickelt sich das zu so einem Riesending, wo alle gesagt haben, im Prinzip, das sind ja die schlimmsten Verschwörungstheorien, die da plötzlich wahr werden. Das ist echt irre. Und das unter Obama. Beziehungsweise, er hat es ja nicht im Prinzip befohlen oder eingeleiert, aber er hat es auch nicht verhindert, dass es passiert. Und er hat Snowden verfolgt, genauso wie er Manning erstmal hat in den Knast gehen lassen.
Genau, und das war nun eine der, weil wir vorhin diese letzten Amtshandlungen hatten, also die erste hat er nun gemacht, damit sie vielleicht ein bisschen vorher ein bisschen untergeht. Und dass jetzt eine der letzten Amtshandlungen war, dass Chelsea Manning nun in, ich glaube, 5 Monaten freikommt im Mai, statt in 20 Jahren, in 30 Jahren fast. Also einer dieser Whistleblower oder diese Whistleblowerin inzwischen, die unter diesem Spionagegesetz angeklagt wurden, kommt nun früher frei, wobei er eben auch gesagt hat, er will darin nicht sehen, dass quasi die Strafe falsch war, sondern dass jetzt genug Strafe war.
Dass die Verurteilung fand er richtig, aber die Strafe war nicht angemessen, so die Höhe der Strafe. Was natürlich jetzt, gut, wenn man über Whistleblower diskutiert, die Militärgeheimnisse verraten, das ist im Prinzip genauso wie bei Geschäftsgeheimnissen. Es gibt natürlich Geschäftsgeheimnisse, auf der anderen Seite darf was geheim bleiben, wenn es definitiv illegal ist oder rechtswidrig oder die Bürger, Kunden oder sonst wen schädigt.
Und vor allem ist auch die Frage, was bedeutet es, weil wir gesagt haben, also was bleibt von Obama? Es bedeutet halt, dass jeder, der jetzt auf Zugriff auf solche Daten hat, noch extra mehr überlegen wird er das weitergeben, wenn er damit riskiert, dass er für 30 Jahre im Knast landet und dann hoffen muss, dass ein Präsident sein Amt verlässt, der vielleicht mit seiner Meinung irgendwo ganz drinne
doch übereinstimmt. US-Präsident kann nicht nur bei der Amtsabschied
Ja, natürlich, aber es ist ja so, dass das ist ja diese Abschreckung. Ja, ja. Also dieser ganze Krieg gegen die Whistleblower, wie es zwischendurch auch genannt wurde, ist ja auch abschreckend. Und es ist ja bezeichnend, dass obwohl Snowden hat ja immer gesagt, er hofft, dass er nicht der Letzte ist, der das macht. Aber sowas wie Snowden an die Öffentlichkeit gebracht hat, gab es nie wieder, obwohl die Daten teilweise Jahre alt sind und wir sicher sein können, dass das technisch so weit überholt sein wird, dass es weitergegangen sein wird. Ein Thema Technik habe ich noch. Daniel, das war auch eins, das hast du dir immer angeguckt. Die Raumfahrt ist natürlich auch was wir bei uns immer behandeln auf Heise Online. Es gab nun auch da große Worte. in Obamas Amtszeit und große Versprechen, große Ziele. Ich habe nachgeguckt, also das Budget der NASA hat sich nicht geändert. Es ist weniger geworden, so rum, also prozentual.
Ja, wobei man es vielleicht sogar sagen kann, dass da ein gewisser Erfolg der Demokraten drinnen ist, dass es nicht noch weniger geworden ist bei der NASA. Aber das Budget macht der Präsident nicht.
Ja.
Also da hat er wirklich, also überhaupt ein Riesenteil des US-Budgets an sich ist schon einmal vorgegeben aus den berühmten Sachzwängen und Verträgen, die das Land halt hat und Mitarbeiter, die es beschäftigt hat und Gebäude, die es hat und so weiter. Und so, also ein Riesenteil des Budgets, da kann keine Partei viel drehen. Und dann gibt es halt kleine Bereiche, wo das geht und für den Präsidenten bleibt dann fast nichts mehr übrig. Der kann im Wesentlichen das annehmen oder nicht. Ja. Ja. Aber er hat halt so diese Vorgabe, er will zum Mars und zwar nicht nur mit Geräten, sondern mit Menschen. Und das läuft in das grundsätzliche Problem, das die NASA hat, dass es keine langfristige Budgetplanung gibt. Das hat politische Gründe. Ja. Jedes Jahr ein neues NASA-Budget. Und damit ist es enorm schwierig, so große Projekte zu planen, die auf viele Jahre hinaus ausgelegt sind. Weil dann kommen wirklich einzelne Abgeordnete, die für ein Unternehmen oder einen Wissenschaftler oder ein Labor in ihrem Wahlbezirk was tun wollen und ändern das Budget. Und dann gibt es plötzlich mehr Geld für den Mond oder mehr Geld für Satelliten oder mehr Geld für Raketen und weniger Geld für alles andere. Oder mehr Geld für Schulbesuche oder so. Ja. Also da werden dann immer Budgetposten herumgeschoben und dann werden Projekte wieder eingestellt oder wird auf die Pause-Taste gedrückt. Und das macht es für die NASA wirklich schwierig, ein langfristiges, mehrjähriges Projekt zu machen und auch nur Verträge zu machen. Ich möchte, wenn man jetzt zu einem privaten Unternehmen geht, was ja ein wichtiger Teil unter der Obama-Zeit war, diese privaten Raketenbetreiber, die kommerzielle Raumfahrt, und ich möchte jetzt in 5 Jahren von dir diese und jene Leistungen haben, weil die brauchen ja auch, um ihre Raketen zu entwickeln, zu bauen, zu testen, ja. Die NASA kann so einen Vertrag eigentlich nicht, es ist unglaublich, ob sie den einhalten kann, weil niemand weiß, ob sie in 5 Jahren das Geld dafür hat.
Wobei man da aber sagen muss, also es kann ja kein grundsätzliches Problem sein, weil die NASA hat schon langfristige Projekte. Die NASA war als erste auf dem Mond, die NASA hat das Shuttle-Programm gemacht, die NASA war mitentscheidend bei der ISS. Es ist tatsächlich auch eine Frage des politischen Klimas. Okay. Und auch wenn Obama natürlich jetzt wirklich wenig Einfluss auf das Budget hat und so, auf dieses politische Klima, das wäre eine Sache gewesen, die er vielleicht mit seinen Reden und so hätte machen können. Aber natürlich hatte er wichtigere Probleme, kann man jetzt auch diskutieren. Und diese Vision ist da, die NASA hat sie auch, aber ob sie kommen wird, also er hat das auch in einem seiner letzten Interviews auf CNN nochmal im November nochmal gesagt, dass er gerne mit seinem, ich glaube, da hat er schon gesagt, seinem Enkel auf der Schulter mal dastehen möchte und quasi der Rakete nachsehen möchte, die zum Mars fliegt, ohne dass ein Rückfahrticket dabei ist. Und möchte wissen, dass dann seine Entscheidung mit die Grundlagen gelegt haben. Und das wäre die Frage, also so wie ich das und so wie du es auch gerade beschrieben hast, eigentlich kann man das nicht sagen. Also er hat es zwar als erster gesagt, aber so die Grundlagen so richtig, also muss noch deutlich mehr geschehen, dass man sagen kann, die Grundlagen für eine bemannte Mars-Mission werden gelegt.
Also es gibt ja die Ansicht, dass die großen Erfolge der NASA ja nicht nur technischer Natur sind, sondern dass sie das, was sie geschafft haben, trotz ihres politischen und finanziellen Konstrukts, dass das vielleicht der größere Erfolg war als jetzt die Wissenschaft.
Ich meine, ja klar, man muss sich das mal überlegen. Ich meine, wir haben da jetzt irgendwie so in den letzten Jahren ja öfters mal gejubelt, wenn wir so gesehen haben, da ist ein Projekt, das ist vor 10 Jahren in die Luft geschossen worden oder ins All geschossen worden und dann hat man 10 Jahre gewartet und dann kam der, wie hießen sie nochmal?
Pluto-Bilder
runter, New Horizons oder die Landung auf dem Asteroiden. Ja. Und haben das gefeiert, dass man jetzt 10 Jahre durchgehalten hat. Ich meine, bei sowas ist es, stellen wir mal vor, oder gut, man startet es jetzt heute, ne, und in 10 Jahren kommt das Ding an und die ESA sagt, ja, wir haben kein Geld mehr dafür, mach du mal, was du willst. Aber das kann man natürlich mit so einer unbemannten Sonde einfach machen. Aber wenn man Menschen hochzieht, schießt, wäre das irgendwie blöd.
Ja.
Ne?
Ja. Eine Sache möchte ich noch Obama zugute halten. Er hat von Anfang an immer gesagt, dass der Change, das war ja einer seiner Claims, seiner Slogans, ja. Und er hat gesagt Change und er hat gesagt, yes, we can. Er hat nie gesagt, I can. Er hat immer gesagt in seinen Reden, die Veränderung muss von unten kommen.
Ja.
Und da ist Veränderung gekommen in Form der Tea Party, in Form des Herrn Trump. Ich glaube, das war nicht das, was der Obama gemeint hat. Ja. Also da ist zu wenig von den Liberalen, von den Demokraten, von unten, von den Bürgern. Ansatzweise ja, es gab dann Erfolge, wo, wie hießen die, diese zwei Gesetze, PIPA.
Mhm. SOPA.
SOPA und PIPA.
SOPA ja, und PIPA. Ja,
genau. Da gab es dann plötzlich da sind die Anrufe gekommen zu den Abgeordneten, da gab es plötzlich eine starke Bewegung, ja, und das wurde verhindert, zumindest teilweise. Sie versuchen immer wieder Teile davon dann in anderen Gesetzen zu verstecken, aber da ist einmal was weitergegangen, aber dass einfach von unten zu wenig gekommen ist und nur im Weißen Haus mit dem Federstrich und mit einer netten Rede von der Kanzel kann man so ein Land nicht steuern. Da muss mehr von unten kommen.
Naja, das ist ja schon fast.
Und das ist vielleicht ein bisschen die Hoffnung für die nächsten 4 Jahre.
Das ist ja quasi schon so der Blick in die Zukunft, dass wenn die Menschen sich nicht mehr so auf den.
Beziehungsweise das, was von unten kam, hat Obama dann immer sehr klein gekocht. Ne? Also das, was die größte Bewegung von unten, die es ja in den letzten Jahren in den USA gab, ist letztlich Black Lives Matter. Und da hat Obama sich ja sehr zurückgehalten am Anfang, beziehungsweise hat dann mit seiner Rede, wo er dann Amazing Grace gesungen hat, erst da so ein bisschen eingegriffen, beziehungsweise seine eigene Position geklärt. Und das wurde ihm ja auch immer vorgeworfen, dass er als erster schwarzer Präsident im Prinzip nichts gegen die Spaltung, gegen die rassistische Spaltung der amerikanischen Gesellschaft getan hat. Die Frage, die bleibt oder so, ist es jetzt besser als vor Obama?
Also da tatsächlich ja vorher George W. Bush, also das ist ja auch sowas, was man ein bisschen vergisst, wo sie hergekommen sind, die USA, und was auch die Hoffnung waren. Wahrscheinlich ist es das Problem, dass man bei manchen Präsidenten, nicht nur in den USA, einfach große Hoffnung hat und bei anderen einfach hofft, dass es nicht so schlimm wird. Und diese großen Hoffnungen werden nicht, wenn sie nicht erfüllt werden, dann ist man enttäuscht. Wenn es bei den anderen dann doch nicht so schlimm wird, dann ist man einfach zufrieden. Also zufrieden ist dann besser als enttäuscht. Dann ist man froh, dass das alles halbwegs gut gegangen ist. Und dahingehend, also ich denke schon, dass also vor allem auch diese Themen, die jetzt eher so nicht bei uns sind, also die Gesundheitsversorgung und so, falls das irgendwie gerettet werden kann, dass das vielleicht was ist, was den Amerikanern, was sie in ein paar Jahren oder Jahrzehnten danken werden. Und klar, an die Reden und an das Auftreten, so daran wird man sich zurückerinnern. Und im Endeffekt hat wahrscheinlich wirklich jeder weniger geschafft, als er wollte. Aber klar, also für mich, wenn man die Überwachung nimmt, den Drohnenkrieg und sowas, wenn irgendwann Obama dann mal so ein Präsident im Ruhestand ist, der sich zu allem äußert, wird man das immer nur so halb ernst nehmen können.
Die Frage ist, wie besser für wen?
Ja.
Jürgen gefragt hat, ist es besser geworden? Für wen ist es besser geworden? Also für viele, auch auf wirtschaftlicher Seite ist es viel besser geworden. Ja. Ja. Die Arbeitslosigkeit ist sehr niedrig, die Wirtschaft boomt, die Börsen sind auf Rekordkurs, die Banker bekommen wieder ihre Boni, die Autoindustrie wurde gerettet. Ja. Ja. Also auf wirtschaftlicher Ebene viele Leute, also Mindestlohn ist in gewissen Bereichen erhöht worden, sowohl von Unternehmen, die an den Bund, an den US Federal liefern, als auch in verschiedenen Staaten oder rund um den Flughafen von Seattle, war das berühmte Beispiel. Also in gewissen Regionen sind die Mindestlöhne gestiegen. Die Leute haben Krankenversicherung, viele Millionen, die sie vorher nicht hatten. Also in vielen Bereichen wirtschaftlich ist es besser geworden. Für die Bürgerrechte sind es 8 verlorene Jahre.
Ja, and it's the economy und, stupid. Also die Wirtschaft ist schon das Wichtige. Also
und was man auch dazu sagen muss, natürlich, wenn man die Bilanz zieht, dann muss man Libyen, Syrien erwähnen, den Jemen, die Situation im Nahen Osten, wo die Situation eher schlechter geworden ist als besser tatsächlich, obwohl Bush den Irakkrieg angefangen hat. Der war letztlich die Ursache für das, was wir jetzt haben.
Halt
aber die Situation hat sich unter Obama nicht gebessert, sondern eher verschlechtert.
Und Venezuela, das offiziell zur ernsten Bedrohung für die USA erklärt wurde, ich meine, wenn man schaut, wie die finanziell am Zahnfleisch daherkommen, ist ja auch lustig, dass sich die USA von Venezuela bedroht fühlen. Aber auf der anderen Seite Kuba,
das wäre
wo auch erstaunlicherweise der Papst das ja eigentlich eingefädelt hat, Kuba, die Iran, die Beziehungen zum Iran sind zumindest zwischenzeitlich besser gewesen.
Ja, also das könnten natürlich Sachen sein, die sich vielleicht auch erst langfristig auswirken. Und klar, wie bei so vielen Sachen, vieles wird man erst langfristig merken, wenn also auch vielleicht dann irgendwann die Menschen, das hat er ja auch immer gesagt, die Menschen in die Politik kommen, die er inspiriert hat, die später sagen werden, er hat mich politisch dazu gebracht, mich politisch zu engagieren oder gesellschaftlich in verschiedenen Bereichen. Das wird vielleicht was, was man dann erst in Jahren sehen wird und vielleicht da auch noch einen extra positiven Schub bringen könnte. Vor allem, wie du es gerade gesagt hast, dieses von unten war eher nicht so. Jetzt gibt es den Anlass, dass viele sich von unten engagieren.
Und
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, Trump bringt wesentlich mehr Leute dazu, sich politisch zu betätigen, als
ja, okay.
Obama das geschafft hat. Ja. Schauen wir mal, was morgen in Washington sich
Die
abspielt.
ersten
Ja.
sind inspiriert, sind sie durch Obama und den Auslöser hat dann Trump geliefert, den
Und
wirklich auf die
sehr schön,
Straße
das
zu
ist sehr
gehen.
diplomatisch,
Ja.
Martin.
Und
Ja.
eine schöne Sache fand ich bei uns im Heise-Forum, meinte einer, was bleibt von Obama, Michelle?
Okay, das werden wir dann noch, das können wir noch
Beobachten, was da noch alles
beobachten, wie das
kommt.
noch weitergeht. Vielleicht nachdem ja eine
Ein
andere
schönes Schlusswort.
Präsidentschaftsgattin auch schon mal noch was werden wollte.
Ja.
Werden wir mal schauen. Ja, genau. Also dann vielen Dank auch an die Zuschauer. Ein paar Sachen, ein bisschen Diskussion war hier auch. Danke dir, Daniel. Einen schönen Tag dir mal. Bei uns ist es nur noch ein halber, der übrig
Danke.
ist. Bis zum nächsten Mal und wir sagen auch bis zur nächsten Heise-Show.
Tschüss.
Ciao.
Auf Wiederlesen.